SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Jetzt mal ehrlich, wer von uns macht sich bei jedem größeren Problem bei der Arbeit sofort entschieden dran, eine Lösung zu finden? Wer hier ruft, ich, darf seine Tricks sehr gerne mit uns teilen, aber ich denke, die meisten reagieren oft eher so, naja, ich wüsste vielleicht schon eine Lösung, aber ach, die geht wahrscheinlich eh nicht. Und dann lässt man's. Wie wir hier die Hemmschwelle runterkriegen, darüber sprechen wir gleich mit einer darauf spezialisierten Jobberaterin in dieser Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz und hören dazu auch ein inspirierendes Positivbeispiel, was bei lösungsorientiertem Denken rauskommen kann. Außerdem, weil diese Folge kurz nach dem Muttertagswochenende erscheint, feiern wir stellvertretend für alle zwei Mütter aus Waldshut-Tingen, die das Traditionsteppichgeschäft der Familie auf modern gebürstet haben. Mit Erfolg, trotz hoher Hürden.
Es ist eine reine Männerwelt und damals war es noch viel krasser, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, ich sollte irgendwann mal abgeholt werden am Flughafen und saß da eine Stunde und dachte, warum kommt denn niemand? Und dann bin ich hin, da hieß es, ja, ein Herr Jordan soll abgeholt werden. Also Frau, das gab es eigentlich gar nicht.
Jetzt aber schon. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Laura Koppenhöfer und wir legen los. Bürokratie, die zu viel Zeit, Kraft, Nerven kostet, das nennen Unternehmen fast flächendeckend als eins ihrer Kernprobleme, wenn nicht als Hauptproblem, und fordern eindringlich einen Bürokratieabbau. Politisch wurde das verstanden und es passiert ja auch was, aber bis aus einem Versprechen ein konkretes Vorhaben und dann eine gültige Gesetzesänderung wird, die den Arbeitsalltag auch spürbar entlastet, das dauert. Ein Erzieher aus Schifferstadt wollte so lange nicht warten. Er und seine Kolleginnen und Kollegen hatten das langwierige Dokumentieren von den Entwicklungsschritten der Kinder so satt. Und dieser eine Erzieher hat es geschafft, nicht nur das Problem zu sehen, sondern auch eine Lösung und war dazu noch in der glücklichen Lage, die dann auch noch selber umzusetzen. Die ganze Geschichte erzählt uns jetzt SWR-Reporter Marvin Kyrion.
Sebastian Götz ist 36 Jahre alt, Erzieher und liebt seinen Job, eigentlich. Etwa mitzuerleben, wie ein Kind zum ersten Mal beobachtet, wie sich das Sonnenlicht in einer Pfütze bricht. Doch solche kurzen Beobachtungen und Entwicklungsschritte müssen dokumentiert werden. Und das kostet Zeit.
Im Erzieheralltag habe ich gemerkt, eigentlich bin ich doch Erzieher geworden, um mit den Kindern Dinge zu erleben, neue Sachen zu erforschen. Und irgendwie durch diese Dokumentation fiel das dann immer ein bisschen weit hinten runter, weil man einfach viel Zeit dafür benötigt. Wir müssen das Kind beobachten, das geht 5 bis 10 Minuten. Dann brauche ich 30 bis 40 Minuten mindestens, um die Geschichte auch schön zu schreiben, im Idealfall.
Aus reiner Neugier hat Sebastian Götz deswegen in seiner Freizeit angefangen zu tüfteln. Seine Idee, die Erzieher geben ihre Beobachtungen in Stichpunkten in eine künstliche Intelligenz ein und die KI liefert dann den fertigen Text. Nach 2 Jahren Entwicklung hat er Anfang dieses Jahres seine Firma Kita Digital gegründet und eine KI-Anwendung entwickelt, die den Erziehern das Dokumentieren erleichtern soll. Zeitersparnis 30 Minuten pro Text, schätzt Sebastian Götz.
In dem Moment, wo ich es eintippe und Enter drücke, benötige es 2 Minuten.
Der große Vorteil seiner Lösung sei der Datenschutz, erklärt er. Die KI laufe nämlich auf einem lokalen Computer einer Kita und nicht über das Internet auf ausländischen Servern.
Ich bin lokal, ich brauche mir keine Gedanken machen über Internet, über Cyberangriffe, über Datenlecks, das fällt alles komplett weg.
Die Reaktionen in den Kitas auf sein KI-Modell sind positiv, berichtet er.
Meistens ist es, wow, das ist der Wahnsinn, ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt.
Bis Ende April hat Sebastian Götz noch selbst in einer Kita gearbeitet. Mittlerweile hat er aber seinen Job dort aufgegeben, um sich voll und ganz seiner Firma Kita Digital zu widmen.
Es ist schon schwer, weil man einfach die Zeit mit den Kindern jeden Tag genießt und die Kinder sind natürlich auch traurig, wenn man dann nicht mehr in die Kita kommt. Aber das Ziel ist wichtig und dafür muss ich das dann in Kauf nehmen.
Sebastian Götz' Vision ist, dass irgendwann ein Laptop mit einer KI in den Kitas standardmäßig dabei ist und die Erzieher dort dann selbstständig und schnell mit Hilfe ihrer Stichpunkte dokumentieren können, um dann wieder möglichst viel Zeit mit den Kindern und nicht am Schreibtisch zu verbringen.
Wirklich, vorbildlich, lösungsorientiert. Wer möchte das nicht gerne von sich sagen? Ich arbeite lösungsorientiert, auch wenn nicht direkt ein neues Geschäftsmodell rausspringt, so wie eben gehört. In Wahrheit fällt es vielen von uns aber ganz schön schwer. Der Berg zur möglichen Lösung wirkt so hoch. Wie kriegen wir den kleiner? Darüber habe ich mit Jobcoach und Autorin Ranghild Struss gesprochen. Lösungsorientiertes Denken. Kann das überhaupt jeder? Oder ist das doch eine Gabe, die man hat oder eben nicht?
Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass lösungsorientiertes Denken im Kern bedeutet, dass man nicht bei der Beschreibung des Problems hängen bleibt, sondern sich fragt, was im eigenen Einflussbereich liegt, was man vielleicht verändern kann, auch wenn jetzt vielleicht die Umstände nicht sofort veränderbar sind, welche kleine nächste Bewegung ist für mich möglich, dann würde ich sagen, das kann jeder. Ganz pragmatisch mal vorzugehen, sich zu fragen, wie ist das hier und jetzt, was gefällt mir daran nicht und welche Einzelteile kann ich davon vielleicht beeinflussen.
Das klingt ja jetzt schon irgendwie machbar. Warum fällt es uns denn dann doch so schwer? Weil es ist ja so, ganz oft meckern wir lieber oder schieben uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe, anstatt an die Lösung zu gehen. Warum ist denn das so?
Ich glaube, dass Meckern psychologisch erst auch mal so ein bisschen entlastet. Also wenn man sagt, oh, die anderen sind schuld, dann muss ich in dem Moment mich ja nicht so richtig mit meiner eigenen Angst oder mit meiner Ohnmacht oder auch mit meiner Verantwortung auseinandersetzen. Ich glaube, dass das menschlich ist. Und es ist auch nicht unbedingt ein erlerntes Prinzip, wenn es jetzt um den Job geht. Wenn wir in Veränderungen denken, was unseren Job betrifft, dann denken wir schnell in Richtung Aufgaben. Aber ich kann ja zum Beispiel auch verändern, wie ich Beziehungen führe, wie ich meine eigene Arbeit strukturiere und auch, wie ich eingestellt bin. Also wenn ich zum Beispiel in der Meckerschleife gefangen bin, dann sollte die erste Veränderung darin liegen, mir wieder bewusst zu werden, dass ich viel mehr verändern und in die Hand nehmen kann, als ich das in dem Moment vielleicht so denke. Und dann muss ich mir vielleicht auch mal innerlich so einen kleinen Tritt in den Hintern geben.
Jetzt ist die innere Einstellung das eine, aber es gibt ja auch noch äußere Faktoren. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache einen Lösungsvorschlag, von dem bin ich überzeugt, aber alle erstmal so, oh, viel zu aufwendig, das ging doch bisher auch so. Da braucht es ja schon eine echte Extraschippe Selbstbewusstsein, um dann trotzdem das umzusetzen.
Genau, es braucht auf jeden Fall Mut. Dafür muss man sich natürlich erstmal mit dem Thema selbst auseinandergesetzt haben, weil je mehr ich über die eigenen Lösungen schon nachgedacht habe, desto mehr innere Kraft verspüre ich ja auch, die anderen mal vorzustellen. Allerdings ist es auch wichtig, das Unternehmensklima anzuschauen, denn es reicht ja auch nicht, Mitarbeitenden zu sagen, hey, jetzt denk doch mal lösungsorientiert. Es braucht ja auch einen Rahmen, in dem Eigeninitiative überhaupt erwünscht ist und eben nicht als Kritik am System oder als Kritik an der bisherigen Arbeitsweise oder so verstanden wird, weil die meisten Leute darauf allergisch reagieren. Weil sie dann hören, oh, wie ich es bisher gemacht habe, ist es vielleicht nicht gut genug. Und deshalb finde ich es zum Beispiel wichtig, mal so kleine Fragen zu stellen. Was wäre ein erster realistischer Schritt? Oder was liegt in meinem Einflussbereich, ohne dass ich jetzt eine strukturelle Großbaustelle aufmachen muss?
Und dazu gehört dann wahrscheinlich auch eine entsprechende Fehlerkultur im Unternehmen, weil Absolut. Es kann ja auch schiefgehen und die tolle Lösung klappt dann am Ende halt doch nicht, aber es ist vielleicht trotzdem wert, es versucht zu haben.
Absolut. Ich glaube, dass kulturell in einem Unternehmen darauf geachtet werden sollte, dass man jetzt nicht irgendwie Angst oder Schuldzuweisung zu stark hat oder dass man auch aufpasst, ob Menschen überlastet sind, ob es ganz starre Hierarchien gibt. Weil das sind alles so Faktoren, die auf jeden Fall lösungsorientiertes Denken hemmen. Weil wenn man jetzt irgendwie selbst total überlastet ist und erschöpft, dann denkt man automatisch enger. Ne? Dann fehlt ja auch eine gewisse mentale Beweglichkeit, die man halt für gute Lösungen auch braucht. Und deshalb gehört es ja auch dazu, das eigene Energiemanagement unbedingt mal unter die Lupe zu nehmen. Weil nur wenn ich in meiner Kraft bin, kann ich auch Dinge verändern.
Aber selbst wenn jetzt innere Einstellungen stimmen, ich habe Kraft und ein passendes Umfeld, dann fehlen mir vielleicht immer noch die Kompetenzen, meine Idee umzusetzen. Also wenn wir mal auf das Beispiel aus dem Beitrag zurückgucken, es ist ja jetzt nicht jeder imstande für ein Problem, das man erkennt, gleich eine eigene KI zu entwickeln.
Das ist eine ganz wichtige Frage. Also erstmal sind wir jetzt in einer Situation, das wurde in dem Beitrag ja auch deutlich, wo jemand zumindest innerlich das Gefühl hatte, ich habe einen ersten Hebel in der Hand. Ich darf Ideen entwickeln. Ich will hier etwas verändern, über das ich mich immer wieder innerlich so ein bisschen aufrege oder was mir Mühe macht. Der zweite Hebel, sich zu überlegen, wer ist denn überhaupt in meinem Team? Wer hat denn eigentlich welche Kompetenzen? Denn für eine richtig gute Lösungsorientierung ist es ja wichtig, Stärken zu stärken. Also, dass jeder Mensch auf und in seinem Potenzial richtig gut arbeiten kann. Und dafür ist es doch total spannend, sich mal zu fragen, hey, wer in unserem Team steht denn hier eigentlich für was?
Und dann die richtige Person anzuquatschen.
Ja, und auch Teamwork zu machen, also in die Kooperation einzusteigen, weiß man aus der Forschung, ist ein ganz wichtiger Faktor, um Lösungsorientierung voranzutreiben.
Und gerade diese unzähligen Transformationsprozesse, die ja gerade in vielen Branchen laufen, zum Beispiel in der Autoindustrie, die fordern ja auch, dass wir uns lösungsorientiert auf neue Herausforderungen einlassen. Gilt das, was Sie beschrieben haben, auch in so einer Situation? Also wenn wirklich meine ganze Branche in der Krise ist und sich alle auf was Neues einlassen müssen?
Absolut und umso mehr, würde ich sagen, denn wenn alle in der Krise sind, steigt ja auch automatisch ein gewisser Konkurrenzdruck. Das heißt, ich muss mich ja mit anderen gemeinsam behaupten, um wieder einen guten Job ausüben zu können, der auch nachgefragt ist. Also als erstes finde ich es wichtig zu überlegen, welches Problem habe ich denn schon mal richtig gut gelöst? Was war da die Ausgangslage? Was lag in meinem Einflussbereich? Welche Optionen habe ich geprüft? Wie bin ich konkret vorgegangen? Also wenn ich davon berichten kann, was ich früher schon einmal Tolles, Innovatives oder Lösungsorientiertes gemacht habe, dann fällt es mir vielleicht auch viel leichter, das auf heutige Situationen zu übertragen oder auch das so zu beschreiben, dass jemand anders mir diese Lösungsorientierung zutraut. Und gerade im KI-Zeitalter geht es vor allen Dingen darum, dass man eine gewisse Anpassungsfähigkeit hat. Also, dass man sich fragt, hey, mit den Fähigkeiten, Stärken, Kompetenzen, Talenten, die ich habe, was kann ich damit noch tun, was vielleicht heute gefragter ist? Es ist nicht so, dass sich komplette Berufe unbedingt auflösen, bis auf einige wenige, aber meistens ist es eher so, dass sich innerhalb des Berufes Tätigkeiten verschieben. Und ich glaube, besonders in der Zeit jetzt, da wir wieder auf einen Arbeitgebermarkt zusteuern, ist es ganz wichtig, sich nochmal zu fragen, wie man den bestehenden Job so gestalten kann, dass er einem wieder besser gefällt. Denn in einem Arbeitgebermarkt ist ein möglicher Berufswechsel vielleicht einfach mit viel Angst belegt. Und darum ist es doch total wichtig, sich zu fragen, wie man den Job, den man gerade hat, so gestalten kann, dass man einfach wieder zufriedener zur Arbeit geht.
Jobcoach Ranghild Struss hat auch ein Buch über Jobcrafting geschrieben und sie gibt Kurse dazu mit dem Ziel, den Job, den man hat, durch machbare Verbesserungen aufzuwerten. Die Infos dazu packen wir euch in die Shownotes. Und wo wir eben noch über Umbrüche und Krisen in vielen Branchen gesprochen haben, es vergeht ja kaum eine Woche, in der nicht ein weiteres bekanntes Unternehmen ankündigt, Stellen abzubauen. BioNTech, Porsche, Festo sind so die neuesten Beispiele aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zehntausende Beschäftigte müssen um ihre Jobs bangen und nicht immer gibt es Abfindungsprogramme oder andere halbwegs sozialverträgliche Möglichkeiten. Darum bekommen unsere Rechtsexperten auch vermehrt Fragen zur Kündigungsfrist.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Barbara hat sich bei uns gemeldet. Seit 20 Jahren arbeitet sie im gleichen Unternehmen und weiß, dass in ihrem Arbeitsvertrag die gesetzliche Kündigungsfrist vereinbart ist, 4 Wochen. Sie weiß aber auch, dass manche Kollegen längere Fristen haben. Kann das sein? Fragt sie. Und Arbeitsrechtlerin Julia Englert sagt, ja, weil das Gesetz regelt nur die Mindestdauer, an die sich beide Seiten halten müssen.
Grundsätzlich gilt, was in Ihrem Arbeitsvertrag vereinbart ist. Die gesetzliche Kündigungsfrist für Arbeitnehmer ist 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Die gesetzliche Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer kann sich aber verlängern, wenn sich auch die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber verlängert und dies im Arbeitsvertrag vereinbart ist. Die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber verlängert sich immer nach der Betriebszugehörigkeit. Bei 20 Jahren Beschäftigung wären das 7 Monate zum Monatsende. Je nach Arbeitsvertrag können also unterschiedlich lange Kündigungsfristen für die Arbeitnehmer im Betrieb gelten.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
So, und jetzt wollen wir noch ein bisschen den Muttertag zelebrieren. Als Podcast zu allem, was im Job bewegt, gibt's von uns natürlich nicht nur Blümchen. Wir lassen passenderweise vor allem die Mütter hochleben, die auch mit Kind oder Kindern ihre beruflichen Ziele weiterverfolgen, über alle Hürden hinweg, die es ja nach wie vor auf dem Arbeitsmarkt für Eltern gibt und, sind wir ehrlich, vor allem für Mütter. Gelungen ist das Gerlinde und Julia Jordan, deren Geschichte wollen wir beispielhaft erzählen. Das Mutter-Tochter-Duo hat den etwas angestaubten Teppichhandel vom Vater bzw. Großvater gründlich umgekrempelt. Und das ist besonders beachtlich, weil es weder in der Branche noch in vielen Teppichexportländern üblich ist, dass Frauen was zu sagen haben. Warum Julia für den Neustart im Teppichhandel sogar aus New York zurück nach Waldshut-Tingen kam, hat sie SWR1 Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer erzählt.
Jetzt läuft das KI-Tool los und legt mir diesen orangefarbenen Teppich in das Wohnzimmer. Ich kann ihn jetzt drehen und wenden, wie ich möchte.
Mithilfe künstlicher Intelligenz können Kundinnen und Kunden direkt am Bildschirm sehen, wie sich ihr neuer Teppich zu Hause einfügen wird. In den lichtdurchfluteten Verkaufsräumen von Julia Jordan in Tingen am Hochrhein liegen keine angestaubten Perser, sondern vor allem moderne Designerteppiche. Traditionelle Modelle gibt es aber auch.
Wir importieren ja von den Nomaden. Die Nomaden leben als Wandervolk im Zagrosgebirge und die wandern mit ihren Schafen, Tieren, Familie von Zeltplatz zu Zeltplatz und bauen dann immer wieder ihre Knüpfstühle auf und knüpfen dann das, was sie sehen aus der Natur.
Immer wieder muss Julia Jordan nach Indien, Iran und Afghanistan reisen, zur Kontaktpflege, aber auch um zu kontrollieren, dass die Teppiche nicht von Kindern geknüpft werden. Frauen werden in der Branche nicht von allen akzeptiert. Das weiß auch Mutter Gerlinde Jordan aus eigener Erfahrung. Sie hat den Teppichhandel im Familienunternehmen gegründet.
Es ist eine reine Männerwelt und damals war es noch viel krasser, muss man sagen. Also Frau, das gab es eigentlich gar nicht. Irgendwann haben sie halt gemerkt, es ist eine Frau, aber ich muss jetzt oder ich mache kein Geschäft.
Tochter Julia Jordan bekam das schon als Kind und Jugendliche mit und schlug, vielleicht auch deshalb, zunächst eine ganz andere Karriere bei Großkonzernen in München, London und New York ein.
Und habe schon gemerkt, es ist nicht unbedingt das, was mir Spaß macht. Die Entscheidungswege sind unwahrscheinlich lang. Klar, man fängt in einem Riesenkonzern an, ganz unten, und hat 20, 30 Stufen, bis man irgendwo angekommen ist, wo man wirklich eine Entscheidungsmacht hat. Und das war eigentlich der Punkt, an dem ich darüber nachgedacht habe, wahrscheinlich liegt mir das Thema Familienbusiness doch besser.
Vor einigen Jahren kam Julia Jordan deshalb zurück aus New York in die südbadische Provinz und krempelte dort das Geschäft gründlich um. Erster Schritt, einen Online-Shop aufbauen.
Sofort. Tatsächlich. Also wir haben 2018 unsere erste Auszubildende im E-Commerce gehabt. Das war damals ein ganz neuer Ausbildungsweg. Da gab es zwei im ganzen Landkreis. Es war ja unvorstellbar für uns, dass jemand per Klick einen Teppich kauft. Das war schon cool.
KI-Anwendungen wurden eingefügt und auch der Laden vor Ort komplett umgebaut. Und dann, mitten in dieser Umbruchphase, bekam sie auch noch eine Tochter, die jetzt 3 Jahre alt ist.
Kinderturnen, Musikschule. Wenn ein Kunde anruft und sagt, ich möchte da einen Termin, dann gibt es den Termin nicht. Dann muss man einfach die 2 Hüte abwechselnd aufsetzen lernen.
Ihre eigene Mutter war auch hier Rollenvorbild und lebte vor, die Mutterschaft im Job nicht zu verstecken. Im Gegenteil.
War natürlich selber als Jugendliche auch bei den Importreisen dann dabei. Mit meiner Mutter war auf Messen. Dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend war, waren wir immer schon ein Zweierteam. Und sie hat sehr viel mit mir geteilt. Und insofern, Reibung gibt's immer, aber wir ergänzen uns wahnsinnig gut und denken vor allen Dingen in die gleiche Richtung.
Der Erfolg gibt dem Duo recht. Heute kaufen durch den Online-Shop Kunden aus ganz Europa Teppiche in Tingen. Und das, obwohl auch dieser Markt schwieriger wird, erklärt Mutter Gerlinde Jordan.
Damals war einfach ein stetig wachsender Markt. Es war ein unglaublicher Bedarf da. Die Leute, die waren heiß auf Teppiche, muss man sagen. Orient wurde ja praktisch rund um die Uhr verkauft. Damals konnten sie einen Teppich jahrelang da haben, konnten sie ihn immer noch verkaufen. Heute kommt 2-mal im Jahr eine neue Kollektion. Also du musst sehr, sehr fit, sehr schnell sein im Kopf, aber das ist es ja.
Mit dieser schönen Erfolgsgeschichte verabschieden wir uns. Abonniert und bewertet uns gerne in der SWR1-App oder bei ARD Sounds. Ich bin Laura Koppenhöfer und freue mich schon aufs nächste Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.